Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen. Du bist uns der Stern, auf den wir schauen dürfen. Du führst und leitest unser Leben. Du bist das Brot, von dem wir essen dürfen. Du stärkst uns, du sättigst uns, du machst unser Leben satt. Du bist der Quell, an dem wir ruhen dürfen. Wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist und dass wir in dir die Fülle haben können. Unser Anliegen ist, dass noch viele Menschen dieses Vorrecht kennenlernen dürfen und wir bitten dich, dass du uns als Einzelperson dazu gebrauchst, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen, aber auch als Gemeinde, dass du uns auch immer wieder ausrüstest und uns hilfst, Zeuge von dir zu sein und dass wir brauchbare Werkzeuge sein können, dass noch mehr Menschen dich finden können. Amen. Wir kommen heute zu unserem dritten Abend zum Thema Evangelisation. Das erste Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, was bedeutet Evangelisation ganz grundsätzlich. Wir haben gesehen, Evangelisation ist Evangeliumsverkündigung, die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus. Und das anhand von der sogenannten Engelskala haben wir gesehen, das ist ein längerer Prozess. Zunächst mal geht es darum, dass die Menschen den Glauben kennenlernen, dann darum, dass sie sich bekehren und die Wiedergeburt erleben und dann auch das Glaubenswachstum. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Zentrum der Evangelisation beschäftigt, die Bekehrung und Wiedergeburt, und haben uns da angeschaut, wie können wir uns anstellen, wenn wir Geburtshelfer oder Hebamme sein dürfen bei so einer geistlichen Geburt. Das ist ja das Schönste, was man überhaupt erleben darf, wenn man jemandem beiseite stehen darf, wenn er ein Kind Gottes wird. Heute gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir machen keinen Rückschritt, sondern gehen einen Schritt zurück, um uns in einer Sache ein bisschen vertieft zu beschäftigen. Nämlich, wir wollen uns heute Abend mit der Frage beschäftigen, wie können wir einen Menschen, der noch nicht an Jesus glaubt, der noch nicht bekehrt und wiedergeboren ist, mit dem Evangelium so ansprechen, dass er sich auch dafür interessiert? Wie können wir das Evangelium weitergeben, dass es ihn anspricht? In unserer ersten Einheit zum Thema Evangelisation haben wir ja den Apostel Paulus angeschaut in Apostelgeschichte 17, wie er da in Athen evangelisiert hat. Er ist ja da in Athen spazieren gegangen, hat die vielen Götteraltäre gesehen, ihm hat quasi den Magen umgedreht, wo er das gesehen hat. Und dann hat er mal eine Rede gehalten. Wir lesen heute nochmal Apostelgeschichte 17, die Verse 22 und 23. Da steht, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Paulus hat evangelisiert, indem er bei einer Lebensfrage, wo die Athener hatten, angeknüpft hat. Das war den Athenern eine ganz wichtige Lebensangelegenheit, die Götter zu verehren und ja keinen Gott zu vergessen, vor allem den Gott nicht, der wirklich helfen kann. Und deshalb hatten sie auch dem unbekannten Gott einen Altar gebaut. Und dieser Altar vom unbekannten Gott war dann eine wunderbare Steilvorlage für den Paulus, um das Evangelium verkündigen, zum den Athenern erklären, wer denn genau dieser unbekannte Gott ist, der wahrhaftig lebt, der Himmel und Erde geschaffen hat und der wirklich auch helfen kann. Wenn wir jetzt auch andere Stellen im Neuen Testament lesen und verschiedene Verkündiger vom Evangelium anschauen, da sehen wir, wie ganz viele auch immer wieder an aktuellen Ereignissen angeknüpft haben oder an persönlichen Lebenssituationen angeknüpft haben und das zum Anlass genommen haben, um eine wichtige Sache über den Glauben den Leuten zu lehren. Wir sehen das ganz wunderbar bei Jesus selbst. Zum Beispiel benutzt Jesus ein aktuelles Ereignis, um den Menschen etwas Wichtiges weiterzusagen. Wir lesen Lukas 13, die Verse 1 bis 4. Lukas 13, die Verse 1 bis 4. Da ist die Rede vom Turmfall von Siloa. Es waren aber zu derselben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus nimmt hier ein aktuelles, schreckliches Ereignis zum Anlass, um die Leute etwas Wichtiges zu lehren. Die Leute kommen zu Jesus mit der Lebensfrage: Warum musste das so passieren? Das ist so schrecklich. Warum ist das so passiert? Das ist doch nicht gut, was da passiert. Sag deine Meinung dazu. Und Jesus, wie reagiert er auf diese Frage? Warum musste das passieren? Ist interessant. Diese Frage, warum musste das passieren, ist eine vergangenheitsorientierte, allgemeine Frage. Vergangenheitsorientiert und allgemein. Und Jesus stellt jetzt den Leuten quasi wie eine andere Frage, eine andere Lebensfrage, eine zukunftsorientierte, persönliche Frage. Also nicht vergangenheitsorientiert allgemein, sondern er wendet diese Frage zu einer zukunftsorientierten, persönlichen Frage. Er fragt nämlich: Und wie sieht es mit eurer Zukunft aus? Wie sieht es mit deiner Zukunft aus? Wenn ihr nicht Buße tut, wird euch ein genauso schreckliches Schicksal ereilen, nämlich das Gericht Gottes. So in unserem Lebensalltag, da passieren ab und zu auch so schreckliche Dinge. Und ja, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft kann das durchaus mal auch Gesprächsthema sein. Und dann können wir auch solche Situationen nutzen, um den Spieß ein bisschen umzudrehen. Klar können wir sagen, das ist furchtbar und schrecklich, was da passiert. Vielleicht ist da mal wieder so ein islamistischer Terroranschlag und dann können wir sagen, katastrophal, was da geschehen ist. Oder da ist dann ein Zugunfall mit mehreren Toten, katastrophal. Und wenn solche grausamen Dinge ein Thema werden oder so tragische Unfälle ein Thema werden, dann können wir sagen, klar, über die Islamisten kann man gut schimpfen, aber dann können wir auch anfangen und sagen, und unsere Gesellschaft ist eigentlich auch nicht besser. Wir hier in der Schweiz sind auch nicht besser, wenn wir daran denken, dass wir jährlich 10.000 unschuldige Kinder töten und das mit Legitimation des Gesetzgebers, mit Legitimation des Volkes. Die Schweizer Bevölkerung hat nämlich dem zugestimmt, dass man Kinder abtreiben kann. Und dann kann man sagen, und das ist auch grausam, was wir hier in der Schweiz machen. Plus es läuft sauber irgendwie ab. Aber da werden 10.000 Kinder pro Jahr hier in der Schweiz getötet, grausam getötet. Wir sind genauso gerichtsreif wie die bösen Islamisten. Wir haben genauso das Gericht Gottes verdient. Dann kann man die Leute so zum Nachdenken bringen. Oder wenn so ein Unglücksfall passiert, kann man sagen, ja, tragisch, tragisch. Vielleicht kennt man auch eine Betroffene sogar. Dann kann man sagen, tragisch. Aber wir wissen auch nicht, wann wir sterben. Uns kann das genauso passieren. Und sind wir dann bereit, vor unseren Schöpfer zu treten? Und dann können wir Zeugnis geben. Für mich ist es eine wichtige Frage, dass ich täglich bereit bin, dass ich vor Gott treten kann und mein Leben vor ihm verantworten kann. Ja, solche Möglichkeiten können wir nutzen, um die Menschen mit einer wichtigen geistlichen Wahrheit zu konfrontieren. Aber nicht immer ist es dran, die Menschen so mit, ich sag mal, Hardcore-geistlichen Wahrheiten zu konfrontieren. Es gibt solche Situationen, wo das dran ist. Und dann ist es gut, wenn wir auch den Mut aufbringen. Wir können auch Gott bitten, dass er uns den Mut dazu schenkt. Aber manchmal gibt es auch Situationen, da ist einfach was ganz anderes dran zu sagen. Also man muss nicht immer so hardcore evangelisieren, sondern man kann manchmal auch auf eine andere Art und Weise einsteigen. Wir sehen bei Jesus auch so ein Beispiel. Bei der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Von dieser Frau wissen wir ja, die hatte so einiges auf dem Kerbholz. 5-mal war sie verheiratet und lebte jetzt mit einem Mann zusammen, der gar nicht ihr Mann war. Und interessant, was war bei diesem Gespräch der Anknüpfungspunkt? Kein irgendwelches Ereignis, sondern ein Bedürfnis von Jesus. Jesus hatte Durst und wollte was zu trinken. Und dann geht er zu dieser Frau und sagt, kannst du mir bitte einen Becher Wasser geben? Also eine Hilfestellung. Jesus fragt um eine Hilfestellung. Könntest du mir behilflich sein? Nicht immer müssen wir als diejenigen auftreten, die es besser wissen oder es besser können oder so. Manchmal können wir auch auftreten, und das ist auch was ganz Legitimes. Wir sind hilfsbedürftige Menschen. Manchmal ist es ein ganz guter Gesprächseinstieg, wenn wir andere Leute um Hilfe bitten. Wir sind es nicht so gewohnt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sind doch selber stark und groß und so. Aber manchmal ist es ganz hilfreich, wenn wir andere Leute um Hilfe bitten und auch und sagen, und du kannst mir behilflich sein. Und dann über dieses Wasser kommt dann Jesus ins Gespräch mit der Frau und sagt, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, ich kann dir auch was geben. Ich kann dir nämlich lebendiges Wasser geben. Und dann kommen sie da ins Gespräch. Und wo die Frau dann Vertrauen in Jesus gefasst hat, da konfrontiert dann Jesus die Frau mit der Wahrheit. 5 Männer hast du gehabt und der Mann, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Also Jesus sagt da schon klipp und klar die Wahrheit. Aber bevor er die Wahrheit der Frau sagt, sagt er ihr, und du bist mir wertvoll, du kannst mir eine Hilfe sein. Also er gibt ihr etwas, was sie braucht, Selbstachtung. Wahrscheinlich, so wie sie gelebt hat, hatte sie gar keine Selbstachtung mehr vor sich selbst und vor den anderen Menschen nicht. Deshalb ist sie ja auch mitten am Tag in der größten Hitze Wasser holen gegangen. Wahrscheinlich, damit sie niemandem begegnet ist und so. Und Jesus begegnet ihr, indem er ihr sagt, könntest du mir helfen? Ich habe Durst, bitte gib mir doch einen Becher Wasser. Genau. Und dann knüpft Jesus bei der Lebensfrage an, wo bekomme ich ein erfülltes Leben her? Wo bekomme ich ein erfülltes Leben her? Wir sehen beim Petrus, dass er auch verschieden eingeht, um das Evangelium zu erklären. Bei der Pfingstpredigt die Steilvorlage mit dem Reden in den verschiedenen Sprachen und die Leute fragen sich, was ist das? Und dann erklärt das der Petrus aufgrund von einer Bibelstelle von Joel 3 ausgehend. Aber dann gibt es auch die Heilung vom Gelähmten im Tempel und dann sagt, nutzt der Petrus diese aktuelle Gelegenheit. Aber dann gibt es auch eine ganz interessante Begebenheit, nämlich beim Cornelius. Der Cornelius, ein römischer Hauptmann, war ein gottesfürchtiger Mann. Ihm war es ein Anliegen, vor Gott gerecht zu sein. Und deshalb hat er ganz viel Gutes getan. Der hat gespendet und hat viele Gebete verrichtet. Alles Mögliche hat er gemacht. Wir können auch sagen, dieser Cornelius war ein suchender Mann. Und dann hatte er die Vision, er soll da zum Simon Petrus gehen. Und der Petrus hatte auch die Vision, das mit den vielen Tieren und dem Tuch und so. Und das ist eigentlich was Wunderschönes, wenn da ein suchender Mensch ist und der kommt zu uns und sagt, bitte sag mir, wie kann ich mich bekehren? Manchmal gibt es solche Situationen, dass Menschen ganz offen sind und einfach jemand suchen, der ihnen sagen kann, wie er in die persönliche Beziehung zu Gott kommen kann. Das gibt's. Aber vielleicht sind das nicht immer die Menschen, denen wir das unbedingt sofort gern erklären wollen, weil wir gegenüber ihnen viele Vorurteile haben. Also wenn wir mal schauen, was für Vorurteile der Petrus gegenüber den Heiden hatte. Also das ist katastrophal. Das darf doch nicht wahr sein bei einem Christ, dass er so viele Vorurteile gegenüber anderen Menschen hat. Der hat gedacht, unrein, nie und nimmer. Also die Vision mit den Tieren. Gott hat gewusst, warum der Petrus diese Vision haben musste. Weil dem Petrus käme es nie in den Sinn, so ein Mensch, der könnte auch zu dem Volk Gottes dazugehören dürfen. Käme dem Petrus nie in den Sinn. Und jetzt gibt es in unserer Gesellschaft auch solche Leute, wo wir denken, katastrophal. Stellen wir uns vor, dass ein Transgender-Mann oder eine Transgender-Frau, wo er ein suchender Mensch ist, und die Person möchte sich gern bekehren und sie weiß von uns, wir gehen zur Axum Biblik, da kennt man sich mit der Bibel aus und dann sagt man, wie kann ich in Beziehung zu Jesus kommen? Wie würden wir reagieren? Wahrscheinlich erstmal geschockt, so ein bisschen überfordert und so. Aber Gott liebt auch solche Menschen. Und auch sie sollen in die persönliche Beziehung zu Gott kommen. Und wenn sie dann in die Beziehung zu Gott kommen, da hat es dann ganz viele Fragen, die sich denn uns auch dann stellen. Und wie soll man so eine Person dann begleiten im Glaubensleben? Und was ist jetzt für sie dran und so? Aber das Wichtigste ist doch erstmal, dass sie auch ein Kind Gottes werden kann, so eine Person. Und dann sich bedingungslos geliebt weiß von dem Gott, wo sie geschaffen hat. Das ist doch erstmal das allergrößte Zentrum. Und da ist es wichtig, dass wir unsere Vorurteile mal abbauen gegenüber allen Menschen. Gegenüber allen Menschen. Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung. Wir haben es nämlich auch manchmal nötig, von Gott belehrt zu werden. Ja, um unseren Mitmenschen das Evangelium näher zu bringen, die beste Botschaft der Welt, ist es manchmal sehr, sehr hilfreich, wenn wir einen Anknüpfungspunkt haben. Und dafür können wir beten, dass Gott uns den rechten Anknüpfungspunkt schenkt bei den Menschen in unserem Umfeld. Aber wir können nicht nur dafür beten, sondern Gott hat uns auch beschenkt mit einem Verstand, zumindest die meisten von uns, vielleicht auch alle. Genau, wir haben von Gott einen Verstand geschenkt bekommen. Und den wollen wir benutzen, um Anknüpfungspunkte zu finden, wie wir bei unseren Mitmenschen das Evangelium näher bringen können. Und wir machen das jetzt mal ganz praktisch heute Abend. Wir überlegen jeder für uns persönlich drei Menschen, die Jesus noch nicht als ihren persönlichen Herrn und Heiland kennen. Drei Personen, vielleicht aus der Nachbarschaft, Arbeitsplatz, Verwandtschaft, wo es Menschen gibt, die Jesus nicht als persönlichen Herrn und Heiland kennen. Und dann überlegt jeder für sich alleine, was könnte ein Anknüpfungspunkt sein? Was für Lebensfragen hat die Person? Also das ist die wichtige Frage. Was für Lebensfragen hat die Person? Was ist der Person im Leben wichtig? Was ist der Person im Leben wichtig? Wir müssen noch gar keinen Bezug zum Evangelium finden, sondern einfach uns fragen, was ist dieser Person wichtig im Leben? Was ist ihre Lebensfrage? Was beschäftigt diese Person? Und nach den 3 Minuten tun wir uns in kleinen Gruppen austauschen, am besten immer so 3er-, 4er-Gruppen, und den Austausch gestalten wir dann ganz kurz und sagt dann nachher wie. Gut. Jeder macht sich Gedanken über 3 Personen. Gut, ich glaube, wir haben da genug Sachen gesammelt. Und bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie können wir bei solchen Lebensfragen anknüpfen, ist eins ganz wichtig, wir wollen ja das Evangelium verkündigen. Und bevor wir das Evangelium verkündigen können, ist nochmal ganz wichtig, dass wir wissen, was ist denn das Evangelium überhaupt? Was umfasst das Evangelium überhaupt? Alles. Und da müssen wir damit anfangen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und dass auch wir Menschen Gott unser Leben zu verdanken haben. Das ist der Anfang vom Evangelium. Wir Menschen haben Gott unser Leben zu verdanken. Gott ist unser Schöpfer. Er weiß, wie wir funktionieren. Er hat uns geschaffen. Und ganz wichtig, Gott hat uns zum Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, ist ja 1. Mose 1, Vers 27. Und im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet auf die Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen sein. Unsere Sinnerfüllung erleben wir eigentlich erst dann, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist was ganz Grundsätzliches vom Evangelium. Wir haben Gott unser Leben zu verdanken, wir sind auf Gott hin geschaffen. Und jetzt gehört zum Evangelium auch dazu, dass wir erklären können, dass wir Menschen getrennt von Gott leben, seit Adam und Eva wegen dem Sündenfall. Und das hat zur Folge, dass wir auch das Leben in der Gemeinschaft mit Gott verloren haben. Also wir haben eigentlich keinen Sinn mehr im Leben, weil wir die Gemeinschaft mit Gott verloren haben. Und es hat Folgen für uns. Einmal im Hinblick auf unsere ewige Existenz, Himmel, Hölle, das wissen wir, aber dann auch für unser Leben hier und jetzt heute auf der Welt. Wir leben nämlich seit dem Sündenfall unter der Machtherrschaft der Sünde. Sünde, das ist nicht einfach nur die sündigen Taten, die wir tun, sondern wir leben auch unter der Sündenherrschaft. Wir können gar nicht anders, als dass wir sündigen. Kleinen Kindern bringt man nicht bei, wie man sündigt, den anderen schlägt und so. Die können das automatisch oder sich Sachen wegnimmt. Das können die automatisch. Darin zeigt sich, dass wir unter der Machtherrschaft der Sünde leben. Und auch jeder von uns weiß, von allen Erwachsenen, jeder unserer Gesprächspartner wird es bestätigen können. Wir denken manchmal Dinge, die tun wir nicht gern denken über den anderen. Oder da fallen uns Worte aus dem Mund, vielleicht wenn wir in großem Stress sind, da bereuen wir, dass wir das gesagt haben. Jeder Mensch sündigt, weil er letztendlich unter der Machtherrschaft der Sünde lebt. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Die Welt, in der wir leben, ist nicht gut, die ist nicht gerecht. Hier sehen wir das Fragen nach der Ungerechtigkeit in der Welt. Die Ungerechtigkeit in der Welt gibt es, weil die Welt gezeichnet ist von der Machtherrschaft der Sünde. In der Welt, da ist die Sünde als Macht gegenwärtig. Das Böse existiert. In Europa versucht man das zu leugnen. In Amerika, da weiß man um die Guten und die Bösen. Aber jeder normal denkende Mensch, der kann das auch erkennen. Es gibt das Böse in der Welt und die Machtherrschaft der Sünde ist eine wahre Macht. Und zwar ist es nicht nur eine Macht in der Welt, sondern auch im Leben von den einzelnen Menschen, auch in dem Leben von dem Gegenüber. Und daran leiden wir. Wir leiden unter den Folgen des Sündenfalls. Und jetzt können wir genau all das in Verbindung bringen mit negativen Folgen vom Sündenfall. Da gibt es überall Dinge, die sind nicht so gut in diesen Lebensbereichen. Hier, Ungerechtigkeit ist ganz klar, Erfolg, Karriere, Arbeit. Wo sieht man hier negative Auswirkungen? Ja, einmal der Arbeitsdruck kann einem extrem zu schaffen machen. Dann das Ellbögele. Damit man hochkommt, muss man selber fies sein. Man ist eigentlich nicht so gerne selber fies, aber irgendwie muss man halt hochkommen. Oder man erlebt, dass andere zu einem fies sind. Also da erlebt man Fressen und gefressen werden und das ist nicht unbedingt schön. Das macht einen ein bisschen kaputt. Dann hier Suche nach Wahrheit und Erfüllung. Man ständig unter der Machtherrschaft der Sünde sucht. Das sucht man immer wieder in falschen Wegen und ständig auf dem Holzweg laufen und merken, das ist ein Holzweg, das ist ein Holzweg. Ständig Hoffnung haben und enttäuscht werden, das macht müde und frustriert. Trauer nach verpassten Chancen, ja. Wenn man denkt, hätte ich doch besser und so ständig der Vergangenheit nachtrauert, das macht einen depressiv. Ich hätte so ein schönes Leben haben können, aber jetzt hatte ich so ein schwieriges Leben. Leiden unter Gruppendruck. Leiden, ethisch gut leben. Ja, das kann man sehr gut, wenn man sich in die Tasche lügt. Und wenn man nicht den Anspruch hat nach Perfektion. Weil wer 100% ethisch gut leben möchte, der muss sich selbst auch immer wieder relativieren, wenn er ehrlich wäre. Wir lesen ja im ersten Johannesbrief, wer sagt, er hat keine Sünde, der ist ein Lügner. Und Leute auch mit dieser Wahrheit zu konfrontieren, das ist ein bisschen was Heikles, aber heikel, aber heilsam. Es kann heilsam sein. Und es ist unsere Aufgabe, da auch manchmal heilsame Worte zu sagen, konfrontieren. So wie Jesus die Leute konfrontiert hat, da, wo sie gekommen sind mit den Galiläern, deren Blut Pilatus mit Opferblut vermischt hat und den Leuten vom Siloa, wo da umgekommen sind. Gesundheit, Krankheit, Leiden, Schmerz, Folge vom Sündenfall. Jawohl, wir leben in einer gefallenen Welt. Beziehungen, da steckt eine ganz große Sehnsucht dahinter, die Sehnsucht, bedingungslos geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und man merkt, man sucht danach und versucht es hier und da und überall, aber dadurch, dass diese Sehnsucht nicht befriedigt wird, sucht man immer weiter. Vergnügen, genießen, das ist eigentlich was Biblisches, weil Gott, wo er den Garten Eden und den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, außer von dem einen. Also ihr dürft genießen und auch in der Bibel sonst findet man an einigen Stellen, Prediger 3, Vers 13 zum Beispiel. Denn auch wer da isst und trinkt und ist guten Mutes dabei, auch das ist eine Gabe Gottes. Oder in 1. Timotheus 6, denn er bietet, dass sie von allem genießen sollen. Denn Gott hat es ihnen ja gegeben, der reichlich gibt. Aber sie sollen das Gute tun, nicht vergessen. Also genießen ist was Göttliches, aber in der rechten Weise. Nämlich, wenn wir es mit Danksagung entgegennehmen von Gott. Und das ist eigentlich der größte Genuss, wenn wir dankbar die Dinge von Gott entgegennehmen und dann so genießen können. Aber hier, wenn das Genießen und das Vergnügen zu einer Sucht wird, dann das Auge sieht sich niemals satt, das Ohr hört sich niemals satt, der Gaumenschmaus wird auch nie befriedigt. Also da gibt's, dann ist man ein bisschen nimmer satt. Und dann erlebt man keine Dankbarkeit und Freude beim Genießen, sondern da ist das eine Sucht, die immer wieder befriedigt werden muss. Und wir sehen, die Sünde hat eigentlich auf alle Bereiche des Lebens negative Auswirkungen. Wir leben unter der Sünde und jetzt liebt uns Gott. Er möchte nicht, dass wir in dieser von der Sündenmacht beherrschten gefallenen Schöpfung leben müssen. Und deshalb hat Gott Jesus Christus auf die Erde gesandt, der für unsere Sünden gestorben ist, nicht nur für unsere Tatsünden, sondern er ist auch dafür gestorben, um die Macht der Sünde zu brechen. Und Jesus ist wieder von den Toten auferstanden, dass wir durch ihn ein neues, verändertes Leben haben können. Wir müssen nicht mehr unter der Macht der Sünde unser Leben führen, sondern unter der Herrschaft von Jesus können wir unser Leben führen. Und dadurch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, haben wir ja auch die Kraft zu einem veränderten Leben. Nämlich durch Jesus Christus haben wir die Kraft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Derjenige, der uns geschaffen hat, unser Schöpfer, sagt uns in seinem Wort, wie wir leben sollen, wie unser Leben letztendlich gelingen kann oder gelingen wird. Und er befähigt uns, so zu leben. Also letztendlich kann man sagen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, von dem neuen Leben, was er uns schenkt, hat Veränderungskraft in allen Lebensbereichen. Klar, ich habe jetzt noch ein bisschen ausgeklammert, das ewige Leben, das ist natürlich das Allerwichtigste, aber für unsere Mitmenschen ist erstmal das da der Anknüpfungspunkt, das Leben hier auf der Erde. Und dass es dann darüber hinausgeht, das wissen wir auch. Und jetzt ist es ja manchmal so, dass auch wir es mit Menschen zu tun haben, die erleben ganz viele Leid und Frust und Dinge, die nicht gut sind. Auch wir als Gläubige erleben das manchmal. Und da, das kann eben auch eine Lebensfrage sein, wenn es nur noch bergab im Leben, mit der Gesundheit, mit den familiären Umständen, wo bekomme ich überhaupt Kraft und Hoffnung her? Und da ist es wunderbar, dass wir dann eine Hoffnung über dieses Leben hier auf der Erde hinaus haben und die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben. Auch da haben wir eine ganz wichtige Antwort auf eine Lebensfrage. Genau. Und jetzt ist es wichtig, dass wir auch wissen, wie hat das Evangelium, die gute Nachricht, Veränderungskraft im Hinblick auf diese Lebensfragen. Also das Evangelium hat ja Antworten auf Lebensfragen. Im Hinblick auf Vergnügen, Genießen, habe ich es ja schon gesagt. Denn Gott kennen, der uns all die Dinge darreicht und wir können das genießen mit Danksagung. Da vergöttern wir nicht die Speisen und die Vergnügung, sondern wir können es mit Freude tun. Also, und Gott ist größer wie die Vergnügung, derjenige, der die Sachen uns gibt, das ganze Zeug zum Genießen, da haben wir dann eine Bindung, auch wenn das da mal wegfällt. Das kann ja wegfallen, dass wir plötzlich solche Rückenbeschwerden haben, dass wir nicht mehr Bungee-Jumping machen können und so. Oder dass wir so verschiedene Dinge, plötzlich eine Allergie, Essensallergie haben auf bestimmte Lebensmittel und dann nicht mehr so viel genießen können. Und dann können wir trotzdem Freude haben, weil wir unser Lebensglück nicht an den Vergnügungen und am Genießen festmachen, sondern am Geber dieser Gaben. Frage nach der Ungerechtigkeit. Wie gibt da das Evangelium Antwort? Ja, genau. Es gibt keiner, der gerecht ist. Alle sind ungerecht. Und ist das ein bisschen jetzt eine resignative Antwort? Ja? Ja. Aber wir können es sagen. Und jetzt durch Jesus Christus können wir selbst gerecht werden vor Gott und können verändertes Leben haben. Und wir als Gläubige haben die Kraft in uns, auch zur Gerechtigkeit in dieser Welt etwas beizutragen. Wir sollen ja mit Verantwortung. Mit der Gerechtigkeit, Panzer der Gerechtigkeit. Genau, die Gerechtigkeit, damit sollen wir uns brüsten. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und das soll auch sichtbar werden an den Taten von uns, die gut und richtig sind, dass wir uns für die Gerechtigkeit einsetzen. Und ist ganz interessant, wenn wir das Evangelium verkünden und unsere Taten sind ständig ungerecht und nicht richtig und so. Uns glaubt niemand, dass unsere Botschaft eine gute Nachricht ist. Aber wenn unsere Taten gut und richtig sind, der Gerechtigkeit Gottes entsprechen, wenn man Jesus durch uns sieht, dann wird die Botschaft glaubhaft. Und wenn wir dann sagen, jawohl, wir leben in einer ungerechten Welt, aber wir können verändertes Leben für Jesus, durch Jesus haben, dann ist es plötzlich eine interessante Antwort auf die Frage, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Genau. Übrigens auch die Zukunftsaussicht, dass Jesus einmal wiederkommt und dann Gerechtigkeit machen wird. Das wird auch dann eine Antwort sein. Ich weiß nicht, ob die positiv ankommt oder nicht. Je nach Person wird es wahrscheinlich unterschiedlich sein. Aber wenn die Leute wissen, wir leben nicht nach der Illusion, die UNO schafft irgendwann für Gerechtigkeit und Weltfrieden, sondern Jesus wird es machen, dann aber wir setzen uns gleichwohl für Gerechtigkeit und Frieden ein. Da wird es eine interessante Sache. Dann Erfolg, Karriere, Arbeit. Hat da das Evangelium was zu sagen? Ja, wunderbar. Das ist eine große Gelassenheit, die wir haben können. Nicht wir selbst müssen unser Lebensglück selber erarbeiten, sondern wir erwarten das von Gott. Oder auch Josua 1, wo es heißt, lass die Worte dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, Tag und Nacht. Und dann heißt es, so wirst du gelingen haben, Erfolg haben. Erfolg nicht in dem Sinn, dass wir das bekommen, was wir zu machen gedenken, sondern Erfolg in dem Sinn, dass Gott seinen Plan mit uns erfüllt. Wunderbare Verheißung. Oder dann diese Gelassenheit bei Gott soll uns ja nicht zur Faulheit anspuren. Sprüche 6, Vers 6, geh hin, du Fauler, zur Ameise, lerne von ihr und werde weise. Also in der Bibel finden wir schon ein bisschen Arbeitsethos. Aber wir suchen unseren Erfolg nicht aus unserer eigenen Anstrengung, sondern vom Geber aller Gaben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran schaffen. Heutzutage ist es so einfach, wenn man hochgekommen ist, irgendwo Karriere, dass man dann plötzlich abgesägt wird, da wird dann restrukturiert, plötzlich wird eine Position nicht mehr benötigt und dann steht man mit abgesägten Hosen da und das Karriere hat man einfach nicht in der Hand oder dann hat man plötzlich ein gesundheitliches Problem. Und wenn wir da ein gutes Stück Gelassenheit an den Tag legen können, da ist das wunderbar. Suche nach Wahrheit und Erfüllung. Ganz klar, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann Trauer nach verpassten Chancen. Was kann uns hier das Evangelium als Antwort bieten? Ja. Ja, genau, dass man auch sieht, und das Größte, das liegt vor mir eigentlich. Und Gott will mich jetzt beschenken, nicht vergangenheitsorientiert leben, sondern zukunftsorientiert. Weil wenn man ständig nur den vergangenen Chancen nachtrauert, dann sieht man, was ist alles schlecht gelaufen und sieht gar nicht, was hat Gott noch für mich bereit. Also da hat das Evangelium sehr viel zu bieten. Stilles Leiden unter Gruppendruck. Das Leiden unter dem Gruppendruck. Ja, genau. Hier ist ja das große Dilemma, man macht seinen eigenen Wert von der Gruppe abhängig. Was denken die anderen über mich? Und in Jesus bekommen wir einen Wert, der unabhängig ist von der Gruppe. Und wir bekommen eine Kraft, wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Also das gibt eine ganz andere Kraft ins Leben. Man muss sich nicht ständig anpassen, sondern genau. Ethisch gut leben, ja, können wir im Grunde nicht, wenn wir ehrlich sind. Sondern da brauchen wir Jesus dazu. Gesundheit, eben die verlorene Gesundheit, wenn man ständig Gesundheitsprobleme hat. Was ist da die Antwort vom Evangelium? Genau. Genau. Es ist wichtig, dass wir denjenigen kennenlernen, der über der Gesundheit steht, der ein größerer Wert ist wie die Gesundheit, nämlich unseren Schöpfer. Übrigens, dieser Schöpfer kann uns auch heilen. Der kann uns auch heilen. Gott ist mächtig, auch uns zu heilen. Er heilt nicht immer, aber manchmal heilt er auch zeichenhaft. Und wenn man sagt, und Gott hat uns noch ein größeres Geschenk zu machen als die Gesundheit. Das ist das auch, das ist ja das Zentrale. Beziehungen, da sagt das Evangelium auch ganz klar, wie wir nicht unter der Machtherrschaft der Sünde die Beziehung leben sollen, weil da ist der Vater der Lüge, der Satan, der uns ständig verführt und uns in Dinge hineinbringt, die letztlich nicht gut sind. Und interessant, wenn man Umfragen heute liest unter Jugendlichen, was für ein Lebensmodell von Beziehungen sie sich wünschen für die Zukunft, ist es die ganz klassische Familie. Die absolut große Mehrheit sehnt sich nach einer klassischen Familie. So wie wir es in der Bibel haben. Plus weiß man heute, wie man das ganz gut lebt und wie man die Versöhnung lebt. Also Kinder, kleine Kinder erleben das noch mehr oder weniger, aber sonst wird einem das ja von der Bildungs- ganzen Industrie da eingeflößt, dass man das irgendwie leben kann. Und die Bibel, die sagt uns, Sie gibt uns da Hilfestellung, wie unsere Beziehungen wirklich gelingen können. Also wir haben ganz viele Antworten vom Evangelium, von der Bibel her, wo wir den Menschen Antworten geben können. Können wir Antworten geben, wenn wir so im Gespräch sind? Manchmal ist es ein bisschen herausfordernd, oder? Manchmal sind wir da überfordert, dann plötzlich 10 Bibelstellen parat zu haben, und mit den Bibelstellen würden sie wahrscheinlich eh nichts anfangen können. Manchmal müssen wir die Bibelstellen ein bisschen umformulieren, in eigene Worte fassen. Aber wenn wir, vorhin haben wir ja uns 3 Personen überlegt von unserem Umfeld. Wir sehen, das Evangelium gibt eigentlich Antworten auf verschiedene Lebensfragen. Und jetzt müssen wir uns nicht schämen, uns nicht für das Evangelium schämen und sagen, oh, ist irgendwie so was Kompliziertes, ist nur für fromme Leute, was, das Evangelium. Nein, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. So sagt es ja der Paulus, Römer 1, Vers 16. So eine wichtige Stelle, die lese ich gerade aus der Bibel vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also es ist eine Gotteskraft zur Rettung. Rettung einmal von der Hölle, dass wir die Ewigkeit bei Gott zubringen können, aber Rettung auch hier in diesem Leben, dass wir nicht mehr unter der Machtherrschaft der Sünde unser Leben führen können, müssen, sondern unser Leben unter der Machtherrschaft Jesu Christi leben können und ein neues, verändertes Leben haben können. Auch dafür ist das Evangelium eine Gotteskraft. Und für diese Botschaft müssen wir uns nicht schämen. Aber etwas ist wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Suche machen nach Wegen, unseren Menschen, Mitmenschen das Evangelium näher zu bringen, einen Anknüpfungspunkt suchen. Jetzt gibt es ganz viele kluge Bücher, die geschrieben worden sind, wo man sich vielleicht mal kundig machen kann. Von der Axiom Biblix sind wir ja verbunden mit dem Haus der Bibel, kann man mal auf die Homepage gehen und dann ein bisschen mal schauen, was gibt es denn alles für gute christliche Literatur, wo vielleicht für die oder jene Person sinnvoll wäre, die weiterzugeben. Oder es gibt verschiedene christliche Vorträge, die immer wieder gehalten werden. Wir haben hier die alten Kapellenabende, die jetzt Impulse für das Leben Abende heißen, Impulse für das Leben mit Gott. Also, dass Menschen ein neues Leben finden können. Der nächste zum Thema geht in die Richtung Gesundheit hier. Warum lässt Gott das zu? Oder auch die Frage nach der Ungerechtigkeit. Am 24. März, warum lässt Gott das zu? Der nächste Impulse für das Leben Abend. Und als Gemeinde, da wollen wir auch die persönliche Evangelisation unterstützen. Wir haben demnächst da so ein Gestell, nicht mit Informationen, sondern mit Literatur, wo wir der Gemeinde zur Verfügung stellen wollen, dass man die nutzen kann, um anderen Menschen weiterzugeben, die auf der Frage sind. 2 Bücher, die sind da hinten. Das eine Buch heißt »Wenn Tiere reden könnten«. Ein ganz wunderbares Buch von Werner Gitt, wo er Tiere über die Wunder der Schöpfung reden lässt. Und Leute, die fasziniert sind von der Schöpfung, da gibt es ja ganz viele, Esoteriker sind oftmals auch fasziniert von der Schöpfung, und wo er dann zu reden kommt und all das hat eigentlich Gott gemacht, ihm verdanken auch wir das Leben und wie kann man in Beziehung zu Gott kommen. Ein ganz wunderbares Büchlein. Oder hier, dieses Buch stellen wir auch zur Verfügung, Warum Gott, vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit. Leute, die sich so ein bisschen philosophisch Gedanken machen, Warum muss es ausgerechnet das Christentum sein? Warum nicht alle Religionen? Warum lässt Gott Leid zu? Warum die Ungerechtigkeit? Und ganz viele solche Warum-Gott-Fragen. Wir hätten da auf eine fantastische Weise abgehandelt, sodass man da auch Vorbehalte, wo gegenüber dem Christentum da sind, in den Köpfen von ganz vielen Leuten, die können wunderbar damit abgebaut werden. Das ist einmal eine Hilfe für die eigene Argumentation oder auch, wenn man Leute weiß, denen man das weitergeben möchte. Genau. Also uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen in der Gemeinde, im Hinblick auf die Evangelisation. Deshalb haben wir ja auch die verschiedenen Gebetstreffen, dass wir uns besser auch unterstützen können, regional. Wir wollen uns einander unterstützen, die beste Botschaft zu den Menschen unserer Welt bringen. Und jetzt ist es manchmal so, manchmal hat man so eine wunderbare Möglichkeit für ein Glaubensgespräch. Man redet mit den Leuten und dann kommt eine Frage von den anderen und dann weiß man keine Antwort. Und dann denkt man, so dumm, und jetzt sollte ich eigentlich eine Antwort wissen, geben können. Was macht man da? Am besten sagt man, du, das ist eine ganz gute Frage. Ich weiß gerade selber keine Antwort, aber ich möchte gern dem nachgehen und komme dann auf dich zu, wenn ich mir Gedanken gemacht habe oder was gefunden habe. Und das ist nämlich ganz klug, wenn man das so macht. Dann hat man nämlich fürs nächste Mal gerade einen Gesprächseinstieg. Weißt noch, letztes Mal hast du doch gesagt, und ich habe mir Gedanken gemacht, habe da was sogar gefunden. Also da kann man dann gerade fortfahren. Häufig versanden gerade so gute Möglichkeiten. Und gerade wenn wir selber nicht weiter wissen, ist es eine gute Möglichkeit, später dann weiterzumachen. Wir wollen es nicht dem Mainstream unserer Gesellschaft überlassen, die Lebensfragen zu beantworten. Mit Scheinantworten und mit Lügen vom Teufel letztendlich. Sondern wir wollen es uns zur Aufgabe machen, den Menschen auf ihre Lebensfragen Antworten vom Evangelium her geben. Und dazu braucht es Weisheit, dazu braucht es Mut, dazu braucht es Gnade und deshalb braucht es das Gebet. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich kennenlernen durften. Dass wir das Evangelium haben können. Die beste Botschaft der Welt. Wir müssen nicht unser Leben unter der Machtherrschaft der Sünde leben, sondern dürfen unser Leben unter deiner Herrschaft führen. Wir dürfen Erfüllung im Leben haben und dürfen so viel profitieren, dass wir das Wort Gottes kennen dürfen und auch die Kraft haben, durch dich entsprechend zu leben. Gebrauch du uns als deine Zeugen in dieser Welt. Lass du uns erleben, dass noch viele Menschen zum Glauben finden. Schenk du uns offene Türen, schenk du uns Weisheit und Verstand und die rechten Gelegenheiten. Danke, dass du uns brauchen willst als deine Boten in der Welt. Amen.